ich habe auch Ton. Und ich bin da und ich freue mich. Denn das war vor ein paar Tagen noch nicht klar. Ich freue mich total, dass das mit der Vertretung durch Christoph gut geklappt hat. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt selber wieder hier bin und dass ich alle wieder sehe. Schön, dass Sie da sind. Hey. Lineare Gleichungssysteme. Oder? Noch so ein bisschen Gay. Genau. Da steht ein bisschen Zeug für uns zur Orientierung. Denn wir reden jetzt einfach weiter. Ich steige direkt da ein, wo Christoph aufgehört hat, in diesem Beispiel. Da habe ich noch einen Tippfehler gefunden. Auf den hat er bestimmt am Ende hingewiesen, aber da war das Video zu Ende. Da steigen wir also ein. Und unsere Notation ist jetzt immer gleich. Wir haben immer lineare Gleichungssysteme der Form x Stern a gleich d. X ist unser Variablenvektor, a ist unsere Koeffizientenmatrix, die ist quadratisch. Wir haben darüber gesprochen, warum man das ohne Einschränkungen annehmen darf. Dann haben wir unser Ergebnisvektor d. Und dann haben wir noch die erweiterte Koeffizientenmatrix A Stern, die wir bekommen, indem wir A nehmen und den Ergebnisvektor einfach unten als Teile noch mit dran schreiben. Das heißt, dass wir dann, wenn wir diese Matrix umformen, keine quadratische Matrix mehr haben. Und das ist auch der Grund, und ich glaube, es ist der einzige Grund, jedenfalls erinnere ich mich so daran, warum es diese Stufenform gibt in dieser Vorlesung und nicht nur Dreiecksformen. So. Feiern wir nochmal kurz die Höhepunkte, die es bisher gab in diesem Kapitel. In Satz 7.4 haben wir gesehen, wie das mit der Lösbarkeit von Gleichungssystemen allgemein aussieht und wann genau wir nur eine Lösung haben. Und dann in Korollar 7.5 haben wir nochmal geguckt aus der Perspektive der Koeffizientenmatrix, denn was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, dass wir für ganz viele Fragestellungen das System gar nicht lösen müssen. Es reicht, etwas über die Lösbarkeit und die Größe der Lösungsmenge zu wissen. Und deswegen ist diese Theorie so wichtig, denn dann können Sie sich ganz viele Rechnungen einfach sparen, oft. In Korollar 7.5, das möchte ich nochmal feiern, steht, dass wenn wir uns ausgehend von der Koeffizientenmatrix so ein Gleichungssystem angucken, dass wir dann schon ganz viel über die Lösbarkeit sagen können. Wenn nämlich die Matrix vollen Rang hat, dann wissen wir, dass das Gleichungssystem genau eine Lösung hat. Super, deswegen ist ja auch gut, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, zu erkennen, ob eine Matrix vollen Rang hat. Und dann deshalb habe ich das in der Vergangenheit sehr gefeiert. Und wenn die Matrix nicht vollen Rang hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Da muss man also weiter überlegen, was passiert da. Und die Beispiele, die wir heute am Ende des Kapitels besprechen, die dienen dazu, sich diese ganzen Fälle mal anzuschauen und dann auch mal wirklich bis zum Ende durchzuixen, was ist denn da alles zu tun. Das machen wir unter anderem deshalb so ausführlich und ich mache da auch gerne noch mehr zu, weil ich gesehen habe, dass in den Klausuren immer dann, wenn es um Gleichungssysteme ging, wo es nicht nur eine Lösung gab, manche von ihnen Schwierigkeiten bekommen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht wird das in der Schule nicht so viel geübt, kann sein, weiß ich nicht. In der Vorlesung kam es aber zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht vor. Und das heißt, dass Ihnen dann der Vorlesungsstoff bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel geholfen hat. Das soll sich jetzt ändern. Jetzt wäre die Gelegenheit, mich noch auszufragen zu Sachen, die am Dienstag besprochen worden sind. Und danach natürlich auch noch, aber jetzt ist der Zeitpunkt gerade günstig, weil ich gerade ein bisschen wiederhole. Und plötzlich sehen Sie viel weniger fröhlich aus als vor 2 Minuten. Das ist schade. Dann hatte also meine motivierend gemeinte Einleitung ungefähr den gegenteiligen Effekt. Das ist blöd, wenn das passiert. Gucken wir in das Beispiel nochmal rein, was am Ende der letzten Vorlesung kam. Da ich nicht weiß, ob da jetzt noch so 1-2 Minuten kamen, nachdem das Video aufgehört hatte, ich habe nicht ins Audio reingehört, um zu hören, wo da genau das Ende war, reden wir doch einfach nochmal kurz darüber, was da passiert und was das Beispiel soll. Zunächst mal haben wir da ein Gleichungssystem in der Form, wie wir es haben, x Stern a gleich d. A ist also diese 3-Kreuz-3-Matrix und d ist der Ergebnisvektor, 5-3-1. Wir suchen hier nach Lösungen in q hoch 3. Wir suchen also nach Vektoren in q hoch 3, die das Gleichungssystem lösen, wenn man sie für x einsetzt. Und ich habe behauptet, dass wir da eine Lösung sehen. Naja, wie ich darauf gekommen bin, ist am Ende egal. Man kann ja ausprobieren durch Einsetzen, ob das wirklich eine Lösung ist. Und dann ging es darum, sich jetzt zu überlegen, inwiefern man durch verschiedene Möglichkeiten sehen kann, ist es die einzige Lösung, können wir also aufhören, wenn wir eine gefunden haben, wie können wir das rausfinden, wie können wir das ausfinden, ohne jetzt ganz viele Rechnungen noch irgendwie zu Fuß zu machen. Und Sie hatten ja vorher schon die Methode kennengelernt mit dem homogenen linearen Gleichungssystem. wo Sie als Ergebnisvektor den Nullvektor nehmen. Da gelten ganz viele Sonderregeln. Das ist sehr übersichtlich, da können wir ganz viel Theorie von vorher reinstecken. Und eine Möglichkeit, wo man eben nicht das homogene Gleichungssystem anschauen muss und lösen muss, ist, dass man einfach guckt, ob die Koeffizientenmatrix vollen Rang hat. Denn wenn ja, dann wissen wir ja aus der Theorie von vorher, die ich deswegen nochmal wiederholt habe, dass es dann nur eine Lösung gibt. Und das heißt, die eine, die wir gesehen haben, ist die einzige. Okay? Schauen wir uns also mal kurz an, was passiert, wenn wir die Matrix umformen. Das hat Christoph ja am Dienstag noch gemacht. Und es gab am Ende in der letzten Matrix einen Tippfehler oben links. Den habe ich jetzt korrigiert. Das ist auch hoffentlich im Studentischen richtig. Ich habe das alles aktualisiert. Ich habe auch noch zwei andere Tippfehler gefunden und korrigiert. Und sonst habe ich nichts gemacht. Das heißt, wenn Ihnen das egal ist, dann müssen Sie das nicht nochmal extra runterladen. Ich habe nur Tippfehler. Die Matrix, die da jetzt ganz am Ende steht, minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 9, minus 7, ist eine Matrix in Dreiecksform, bei der wir sehen können, dass der Rang voll ist. Und weil wir ja nur Umformungen gemacht haben, die den Rang nicht verändern, wissen wir jetzt, dass die ursprüngliche Matrix vollen Rang hatte. Und deswegen war dieses lineare Gleichungssystem eindeutig lösbar. Und deswegen war dann die Lösung, die wir gesehen haben, die einzige. So, das ist jetzt die ganze Geschichte zu diesem Beispiel. Ja.
Können Sie vielleicht noch einmal ganz kurz die zwei Additionsmatrizen, die Sie benutzt haben, nochmal anschreiben? Oder
erklären?
Ja.
Ja, genau.
Ich frage mich also ein bisschen, wie wir mit dem ersten Ergebnis gleich zwei Nullen im ersten Ergebnis.
Ja, okay. Also reden wir kurz darüber, wie wir zu der Matrix gekommen sind, die da oben steht. Da haben wir einfach nur zwei Spalten vertauscht. War das noch okay?
Ja.
Zwei Spalten vertauscht, jawohl. Einfach, weil ich da vorne diese minus 1 viel netter finde für die nächsten Umformungen, als diese dusselige 3, die da vorher war. Nichts gegen die 3. Und dann habe ich jetzt die erste Spalte benutzt, und zwar zweimal. Einmal habe ich sie verwendet, um in der letzten Spalte oben diese 3 zu einer 0 zu machen. Und dann, um in der zweiten Spalte da oben die 2 zu einer 0 zu machen. Und die Additionsmatrizen, die man da verwenden muss, sind einmal A1, 3, 3 in runden Klammern. Das heißt, ich nehme das Dreifache der ersten Spalte und addiere das zur dritten Spalte. Dann kriege ich die 3 hinten weg. Dann wird das eine 0. Und der Rest der Spalte interessiert mich gerade nicht, aber das steht da und das ist auch richtig. Und für die zweite Spalte nehme ich die Additionsmatrix A1, 2 in Klammern 2. Das heißt, ich addiere das Doppelte der ersten Spalte auf die zweite Spalte. Und dann habe ich oben in der ersten Zeile minus 1, 0, 0 stehen. Der Rest verändert sich auch und so komme ich auf die Matrix, die da links steht. Waren das die Fragen?
Ja, ich dachte, die erste Matrix, die steht, ist nach der ersten Additionsmatrix, und dann die zweite nach der zweiten. Deshalb weiß ich nicht, wie sie in einer Matrix zwei.
Ja, genau, das kann ich total verstehen. Ich mache das, wenn ich so rechne, und inzwischen kann ich das so, dass ich mich dabei auch fast nie mehr verrechne. Wenn ich rechne, mache ich das so, dass ich Spaltenumformungen, die in verschiedenen Spalten passieren, alle gleichzeitig mache. Weil da ja nichts schief gehen kann. Jedenfalls, solange ich richtig rechne. Weil wenn nicht nur eine Spalte mehrmals zum Rechnen verwendet wird, sondern wenn auch die Spalten, die sich schon verändert haben, dann benutzt werden, dann wird es fehleranfällig. Deswegen mache ich das nicht. Ja, aber hier sind es tatsächlich zwei Additionsmatrizen, um zu der ersten Matrix zu kommen, mit den beiden Nullen oben in der Mitte und rechts. Und dann, um auf die Dreiecksform zu kommen, braucht man nochmal eine Additionsmatrix. Und das ist dann die Matrix, die unten in der Mitte steht, die da rauskommt. Da muss man dann halt nochmal, was ist das, A2, 3 in Klammern minus 2, würde ich sagen, macht das. Und dann kommt die Matrix raus, die da steht. Ja, und die gucken uns an, die hat vollen Rang. Und dann kommt der Rest der Geschichte, den ich schon erzählt habe. Noch mehr Fragen zu den Rechnungen, wenn wir schon dabei sind? Da kommt gleich noch mehr. Wir werden heute ganz viel so rumrechnen und ich mache ganz viele Nebenrechnungen an der Tafel, so viele wie Sie wollen. Gut. Daraus möchte ich jetzt gerne ein Verfahren basteln. Und das Verfahren, also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist nur meine Herleitung davon. Das Verfahren soll so funktionieren, dass wir die Koeffizientenmatrix umformen, und zwar zusammen mit dem Ergebnisvektor, das heißt, wir formen sofort A Stern um, um nach der Umformung erstmal alle Fragen über die Lösbarkeit beantworten zu können. Und wenn wir wollen, hören wir dann auf, weil die Lösung uns nicht interessieren. Oder die Lösungen interessieren uns und dann ist aber auch klar, wie es weitergeht und wie man die vollständige Lösungsmenge ausrechnen kann. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Verfahren, das mindestens zwei Dinge auf einmal für uns tut. So, ich freue mich darüber. Aber bei so einem Verfahren ist ja auch wichtig, dass man sich überlegt, warum das funktioniert und ob es genau das tut, was man möchte. Deswegen kommt vorher Lemma 7.7. Das zeige ich jetzt alles noch nicht. So, Lemma 7.7. Wir haben unsere Generalvoraussetzung, bla bla bla, woher die ganzen Sachen kommen und woher die Matrix kommt und so. Und jetzt habe ich mein lineares Gleichungssystem, so wie das an der Tafel steht, und ich gebe der Lösungsmenge einen Namen. L soll also die Menge aller Vektoren sein aus K hoch n, die das Gleichungssystem lösen. So, was das heißt, wissen wir. Und jetzt komme ich um die Ecke mit einer invertierbaren n kreuz n Matrix. Das ist das, was da steht. Sei M aus GLNK, zur Wiederholung, GLNK besteht aus allen Matrizen der Größe N kreuz N mit Einträgen aus dem Körper K, die invertierbar sind. Ganz wichtig, das ist nicht M N kreuz NK, sondern es ist GLNK. Und dann steht da, und ich sage gleich, was das bedeutet, da steht, dass ein Vektor in unserer Lösungsmenge L liegt, genau dann, wenn folgende Gleichung stimmt, V Stern A Stern M gleich D Stern M. Was? Okay, was bedeutet die Gleichung, die da steht? Wenn ich M weglasse, steht da ja einfach nur V Stern A gleich D. Und das bedeutet einfach nur, dass unser Vektor V das lineare Gleichungssystem löst. Und das tut er, weil er aus L kommt. Was ich also in Wirklichkeit hier mache, ist, ich behaupte, dass der Vektor V aus unserer Lösungsmenge auch noch ein anderes Gleichungssystem löst, nämlich das, was wir kriegen, wenn wir das ursprüngliche von rechts auf beiden Seiten mit M multiplizieren. Und die genau dann Wenn-Aussage sagt, dass man das rückgängig machen kann. Das heißt, ein Vektor löst das eine Gleichungssystem genau dann, wenn er das andere löst. Warum zur Hölle wollen wir das vielleicht wissen? Ich möchte das kurz motivieren, bevor wir das beweisen, und der Beweis ist auch ganz einfach. Wenn wir unser Gleichungssystem hernehmen und wenn wir dann die Koeffizientenmatrix manipulieren, indem wir sie von rechts mit Additions- oder Tauschmatrizen multiplizieren, um den Rang zu bestimmen, dann verändern wir ja die Koeffizientenmatrix. Da kommt dann am Ende eine neue Matrix raus, in Dreiecksform hoffentlich. Und jetzt geht es gerade nur um den Rang, das heißt, es geht nur um die Lösbarkeit in der Theorie, es geht nicht um konkrete Lösungen. Lemma 7.7 sagt uns, dass das noch viel besser ist. Wir können nämlich diese ganzen Manipulationen machen und solange wir den Ergebnisvektor genauso manipulieren, also die gleichen Umformungen damit machen, verändern wir die Lösungsmenge unseres linearen Gleichungssystems nicht. Und das wird dazu führen, dass unser Verfahren, das wir uns gleich angucken, beides liefert, theoretische Antworten und eine konkrete Lösungsmenge. Deswegen funktioniert das. Das ist hoffentlich genug Motivation, um Lemma 7.7 zu beweisen. Und ich muss mich für eine Tafel entscheiden. Und ich habe schon wieder vergessen, wie rum das war. Also Moment, wenn hier Tafel links steht, dann ist es, glaube ich, links von Ihnen aus. Das werden wir gleich sehen. Das links von Ihnen aus? Ja, das ist links von Ihnen aus. Okay, dann gehe ich da jetzt hin und wir beweisen Lemma 7.7. Es ist sehr hell draußen. Sind die Einstellungen okay? Können Sie auf der Tafel das sehen? Beschweren Sie sich, wenn es nicht so ist? So wie sonst auch immer? Ganz viele erinnern sich. Toll, super. 1, 2, 3, Sie waren schnell, Sie dürfen.
Man muss dabei zeigen, dass es halt schon von beiden Richtungen ausgeht. Also, dass wir halt, wenn wir gegeben haben, dass halt, wenn wir das mit L von rechts verknüpfen, dass halt da auch so was anderes folgt und halt anders geht.
Genau, wir müssen hier zwei Aussagen beweisen. Wenn V in L liegt, dann gilt die Gleichung und umgekehrt. Richtig, danke schön.
Also fange ich an mit.
Zuerst sei V in L. Und jetzt Menge zu liegen, heißt, dass man das Gleichungssystem löst. Und da steht dieses Gleichungssystem, sehr viel S, zu lösen heißt, dass wenn man das V hier einsetzt, dass dann diese Gleichung stimmt. Das heißt V Stern A gleich D. Das können wir da hinschreiben. Stichwort richtig. Also tatsächlich gesetzt ist genau das, was wir brauchen. Ja.
Ja, wir haben irgendwann mal gesagt, dass Matrizen oder wenn Matrizenmultiplikation wie abbilden ist und bei Abbilden konnte man ja die Klammern einfach weglassen.
Genau. Das, ich möchte kurz feiern, dass Sie diesen Zusammenhang zu den Abbildungen herstellen. Danke, das ist ganz toll. Zuerst dachte ich, Sie wollen in eine andere Richtung, nämlich einfach, dass wir uns ziemlich allgemein überlegt haben, dass bei Matrizenmultiplikation das Assoziativgesetz gilt. Ich zumindest habe noch schmerzhafte Erinnerungen daran, wie das war hier an der Tafel mit den 1000 Indizes. So. Okay, wir haben also verschiedene Möglichkeiten, das zu begründen. Möglichkeit 1, wir denken an die, ich wollte sagen an die Assoziation, aber das ist jetzt vielleicht blöd. Wir denken an die Verbindung zwischen Homomorphismen und Matrizen und wir haben bei der Hintereinanderausführung von Homomorphismen das Assoziativgesetz. Oder wir erinnern uns daran, dass wir sehr allgemein für Matrizen das Assoziativgesetz für die Multiplikation bewiesen haben. Das heißt, immer dann, wenn es sinnvoll ist, Matrizen zu multiplizieren, dann ist egal, wie wir klammern. Ja gut, dann haben wir jetzt ungefähr 1000 Gründe. Und ich schreibe einfach mal, weil das Stichwort war, Assoziativgesetz. Assoziativgesetz bei Matrizenmultiplikation. Dass wir so viele verschiedene Ansätze hatten, finde ich toll. Vielen Dank. Und der Satz ist aber, glaube ich, noch nicht fertig. Also gilt auch das und daher. Nach unten dabei. Das. Und das ist die rechte Seite. Oder in anderen Worten, V ist jetzt auch ein Lösungsvektor für das neue lineare Gleichungssystem, das ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. X Stern, neue Matrix, A Stern M, gleich neuer Ergebnisvektor, D Stern M. Und, oh, das mache ich jetzt die ganze Zeit. Wenn Sie für irgendwas von diesen Sachen, für irgendwelche dieser Argumente konkrete Beispiele sehen wollen, dann sagen Sie es mir, sagen Sie es Jean-Luc. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Manches kann ich hier spontan machen, manches kann ich in Podcast-Folgen machen. Und nächsten Donnerstag ist ja Fragestunde. Und wenn Sie mir dann schon Hausaufgaben mitgeben, dann bereite ich gerne Beispiele schon für die Fragestunde vor. Das war eine Richtung. Andere Richtung? Umgekehrt gelte, naja, das, ich schreibe es nochmal ab. E statt M. haben, dann sehen sie jetzt auch, was wir machen können. Schätze ich mal. Wer hat eine Idee, wie wir umformen oder argumentieren können, damit wir sehen, dass die ursprüngliche Gleichung V Stern A gleich D stimmt? Und, interessant. Sie sind sehr aktiv. Sie sind noch so ein bisschen auf der entspannten Seite. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja? Warum gibt es eine inverse Matrix zu M? Aha, fast so, als hätten wir das genau deshalb vorhin nochmal so gefeiert. Gut, ja, das ist der Beweis. Danke, dass Sie den gemacht haben. Genau, es wird die Einheitsmatrix und irgendwas, Stern-Einheitsmatrix ist immer das Ding selber, also kommt hier insgesamt D raus. Und da haben wir wieder das assoziative Gesetz benutzt. Und das schreibe ich jetzt nicht dran, es sei denn, Sie bitten mich explizit darum, dass eine Matrix und ihr Inverses verknüpft die Einheitsmatrix der richtigen Größe geben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite V Stern bla bla bla. Da klammern wir auch wieder um mit dem Assoziativgesetz und dann passiert genau dasselbe. Diesmal können wir übrigens, nee, können wir nicht. Ich wollte mich gerade freuen, aber bei A wissen wir ja gar nicht, ob das aus der GLNK kommt. Das könnte auch eine nicht immittelbare Matrix sein. Das heißt, dann können wir leider immer noch nicht in der Gruppe GLNK argumentieren. Schade, Gruppen sind halt doch toll. Aber es macht nichts, denn wir können immer noch die allgemeine Matrix-Multiplikationsassoziation benutzen. Das heißt, dann haben wir hier wieder das Assoziativgesetz, dann klammere ich hier um, genau wie da drüben fällt das dann weg, weil die zusammen die Einheitsmatrix ergeben und dann steht da V Stern A Stern Einheitsmatrix und das ist V Stern A. So, dass wir also insgesamt sehen, wenn wir auf die ganz linke und die ganz rechte Seite gucken, dass V eine Lösung für das Gleichungssystem ist. Schreibe ich dazu. Das bedeutet, V ist ein Lösungsvektor und damit haben wir das Lemma bewiesen. Was haben wir benutzt? Wir haben benutzt, was bedeutet, ein Gleichungssystem zu lösen, und wir haben benutzt, dass wir mit Matrizen toll rechnen können und was invertierbare Matrizen sind. Ja.
Warum muss V aus der Lösungsebene kommen? Kann ich einfach nur irgendein Vektor sein?
Ich verstehe die Frage mal so. Was passiert mit der Aussage, wenn wir weglassen, dass V ein Lösungsvektor ist? Was passiert mit den Umformungen? Die Umformungen stimmen immer noch. Also wenn ich mit einer Gleichung anfange, V Stern A gleich irgendwas, das ist dann halt vielleicht nicht mehr D, wenn V nicht aus der Lösungsmenge kommt, dann kommt halt irgendein anderer Vektor raus, D Schlange. Dann kann ich die Gleichung immer noch nehmen und von rechts mit einer invertierbaren Matrix multiplizieren. Die stimmt dann immer noch. Kann ich übrigens dann auch mit einer nicht invertierbaren Matrix multiplizieren und sie stimmt immer noch. Aber zurück komme ich dann nicht mehr. Das heißt, diese Umformung, die kann ich immer machen. Aber uns ging es ja darum zu sehen, ob die Lösungsmenge sich ändert, wenn wir das Gleichungssystem nehmen und von rechts mit einer Matrix multiplizieren. Und wir sehen jetzt, wenn die Matrix, mit der wir das machen, invertierbar ist, dann verändert sich die Lösungsmenge nicht. Ansonsten hätten wir eine Wenn-Dann-Beziehung. Soll ich das noch kurz aufdröseln? Ja, okay, ich sehe Leute nicken. Und ich habe sie gesehen, ich komme gleich zu Ihrer Frage. Aber jetzt muss ich kurz... Moment. Da quatschen wir jetzt zu sehr durcheinander. Wenn ich beginne mit einer Lösung, wenn ich also beginne mit V aus L, dann habe ich die Gleichung V Stern A gleich D. Und dann kann ich jetzt diese Gleichung nehmen und kann die von rechts mit irgendeiner Matrix multiplizieren. Und dann wird die Gleichung immer noch stimmen. Das heißt, dann kriege ich eine Lösung für ein anderes Gleichungssystem. Möglicherweise anderes Gleichungssystem. In die Richtung kann ich laufen. Was aber nicht im Allgemeinen funktioniert, wenn die Matrix nicht invertierbar ist, ist die Rückrichtung. Das heißt, wenn ich mit einem Vektor anfange, der das neue Gleichungssystem löst, dann kann ich nicht schließen, dass es dann eine Lösung für das ursprüngliche Gleichungssystem ist, weil ich ja die Matrixmultiplikation nicht rückgängig machen kann, wenn die Matrix, die ich benutzt habe, nicht invertierbar ist. So, das heißt, die Lösungsmenge könnte sich in die eine Richtung verändern. Und deswegen, weil wir das später für unser Verfahren nicht gebrauchen können, wir wollen Lösungsmengen, die sich nicht verändern, formuliere ich das hier so mit dem genau dann wenn, fange mit einer Lösung an, manipuliere dann die Gleichung, aber halt nur mit invertierbaren Matrizen. Und man kann viele der Umformungen unabhängig davon machen, dass wir mit einem Lösungsvektor angefangen haben, nur machen wir dann leider keine Aussage mehr über die Lösungsmenge. Ergibt das Sinn? Super. Gut, dann sind Sie jetzt dran. Ja. Wenn Sie das könnten, dann würde daraus erfolgen, dass die Matrix invertierbar ist und deswegen in GLNK liegt. Also nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit zu sehen, dass es eine inverse Matrix gibt, ist zu sehen, dass das in GLNK ist. Und ob Sie das gegeben haben oder selber erst herausfinden müssen, das ist eine andere Frage. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Was noch? Ja.
Haben wir den Beweis so ein bisschen gemacht, weil wir wissen, dass Additions- und Tauschmatrizen invertierbar sind?
Oh, vielleicht. Ja. Na klar.
Das brennt hier ein bisschen auf.
Ja. Im Verfahren gleich sehen wir das auch. Ja. Genauso. Und ich weiß nicht, was didaktisch besser ist. Sie können ja selber mal drüber nachdenken, wie Sie es machen würden. Macht man lieber zuerst das Verfahren und erklärt hinterher, warum es funktioniert? Dann könnte es sein, dass Leute da nicht mehr richtig aufpassen, weil sie sich so über das Verfahren freuen. Oder motiviert man erst die Theorie und macht dann das Verfahren und feiert, dass man schon weiß, dass es funktioniert. Wie Sie merken, neige ich jetzt gerade zur zweiten Variante, aber die erste hat auch was für sich. Keine Ahnung. Entscheiden Sie selber, was Sie besser finden. Hier ist es jedenfalls, das Verfahren. Habe ich mich ausgedacht, ist bekannt unter dem Namen Gaußsches Eliminationsverfahren. Da gibt es haufenweise verschiedene Varianten von, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben. Hier kommt jetzt eine Version davon. In meinen Beispielen werden Sie sehen, wie ich das üblicherweise dann erkläre, was da passiert. Aber der Witz ist, warum es funktioniert, das haben wir uns gerade schon überlegt. Und ich werde Sie bei den Beispielen und auch gleich nach den Erklärungen ein bisschen damit, jetzt brauche ich ein gutes Wort, ich werde Sie herausfordern, immer wieder in Ihren eigenen Worten zu erklären, warum das funktioniert, weil das so wichtig ist. Und weil die Gefahr bei Verfahren ist, und zwar ganz grundsätzlich, nicht nur hier, sondern überall, in allen Mathevorlesungen und in der Schule, dass man sich ein Verfahren anguckt und sich dann merkt, wie es funktioniert und dann aber vergisst, warum es funktioniert und dass man auch vergisst, ob es vielleicht Spezialfälle gibt, in denen man es lieber nicht anwenden sollte. Und das dann blöd. Also im schlimmsten Fall ist es nur, im einfachsten Fall ist es nur ungeschickt, im schlimmsten Fall macht man dann ganz viele Fehler. Unter unseren Voraussetzungen, die wir halt so haben, nehmen wir uns jetzt eine Matrix in Stufenform her, die heißt S. Und die soll so sein, dass sie aus der erweiterten Koeffizientenmatrix A Stern entstanden ist, indem man, wir haben es gerade gehört, Tausch- und Additionsmatrizen von rechts dran multipliziert hat. Bitte immer nur die gleiche Seite benutzen, also immer nur rechts jetzt in dem Verfahren, so wie wir es machen. Und bitte nur invertierbare Matrizen verwenden. Und wir nehmen Tausch- und Additionsmatrizen, weil das die Matrizen sind, mit denen wir leicht auf eine Stufenform kommen. Dann können wir den Rang ablesen und bla bla bla. So, also genau richtig vorgegriffen. Wir wandeln mit Hilfe von Tausch- und Additionsmatrizen, die wir von rechts dran multiplizieren, unsere erweiterte Koeffizientenmatrix A Stern um in eine Matrix S, S wie Stufenform. Und die haben wir jetzt erstmal. dann hat das zu dieser Matrix S gehörige Gleichungssystem. Und dann muss man jetzt die Matrix S richtig interpretieren. Das heißt, der obere Teil ist die neue Koeffizientenmatrix und die unterste Zeile ist der neue Ergebnisvektor. Dann hat dieses Gleichungssystem dieselbe Lösungsmenge wie das, mit dem wir angefangen haben. Und so, manche freuen sich jetzt und manche machen so leicht skeptische Gesichter. Deswegen probiere ich mal was aus, ohne zu wissen, ob das hilft. Jetzt bei den Beispielen bitten, das, was da steht, zu nehmen und nochmal runterzubrechen und da einzupassen in diese Skizze, okay? Und die Einladung von vorhin, die gilt die ganze Zeit. Mehr Beispiele gehen immer, mehr Erläuterungen gehen immer, irgendwelche Zwischenschritte gehen immer. Ja?
Wie kommt das jetzt mit dieser erweiterten Koeffizientenmatrix? Wo kommt die dann dazu, die da drin steht?
Genau. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben. Ich habe jetzt auch ganz unterschiedliche Zugänge gewählt bei den Beispielen, die gleich kommen. Manchmal ist das Gleichungssystem schon so gegeben mit der Matrix und dem ganzen Gedöns. Vielleicht ist auch mal nur so eine Matrix A Stern gegeben und Sie müssen dann selber zusammen puzzeln, wie die Gleichungen aussahen. Aber es könnte auch sein, dass wirklich explizite Gleichungen gegeben sind und dann müssen Sie erst die Koeffizientenmatrix und den Ergebnisvektor basteln und so weiter. Je nachdem, ich wünsche mir ja, dass Sie flexibel sind, je nachdem, was Sie gegeben haben, dass Sie immer hin und zurückkommen. Und wir können bei dem Beispiel, das wir jetzt zuerst besprechen, 791, da können wir das gerne machen, dass ich dann immer dahin hüpfe und immer sage, was genau was ist. Vielleicht hilft das. Wenn ich die Koeffizientenmatrix A nehme und unten den Vektor D dran schreibe, dann kommt A Stern raus. Soweit? Wenn ich A Stern die Umformungsmatrizen nehme und den neuen Ergebnisvektor D Stern die Umformungsmatrizen unten dran schreibe, dann kommt die Matrix raus, die ich da drüben S genannt habe, die Stufenform. Und umgekehrt. Wenn ich also mit A-Stern angefangen habe und die ganzen Umformungen gemacht habe, sodass die Stufenform rauskommt, dann kann ich hier hingehen und kann das da auseinanderdröseln und kann die Koeffizientenmatrix und den Ergebnisvektor getrennt hinschreiben, wenn ich das will, und kann die Gleichung hinschreiben, genauso wie da. Ich kann immer hin und her laufen zwischen diesen verschiedenen Darstellungsformen. Plus, das steht da jetzt nicht, aber ich kann sogar immer noch zu der ursprünglichen Form zurückkehren, Gleichung hinzuschreiben. Und wie wir sehen werden jetzt im ersten Beispiel, gehen wir auch wirklich manchmal den kompletten Weg. Wir fangen mit den ursprünglichen Gleichungen an, wir basteln die Matrix-Schreibweise, wir machen die ganzen Umformungen zur Stufenform und dann gehen wir zurück und schreiben wieder Gleichungen hin. So, einmal komplett rum. Und das machen wir dann, oder vor allem dann, wenn wir wirklich explizite Gleichungen sehen wollen. Aber wie ich schon gesagt habe, manchmal brauchen wir keine Lösung, manchmal brauchen wir nur abstraktes Wissen über die Lösbarkeit. Und die Theorie, die wir jetzt entwickelt haben, die hilft uns dabei, das zu machen und im Zweifel also auch auf Rechnungen zu verzichten, die in Wirklichkeit nicht brauchen. So, das war keine Meldung, glaube ich. Ja? Doch, na klar. Deswegen habe ich das dann ja gemacht. Damit wir jetzt das Verfahren einfach benutzen können und schon wissen, ja, das funktioniert, weil Tausch- und Additionsmatrizen invertierbar sind und sich deswegen die Lösungsmenge nicht verändert. Und das steht da ja nicht als Satz im Sinne von, es steht da als Satz. Ich sollte also eine Zeile Beweis hinschreiben. Das ist im Wesentlichen das, was ich gerade gesagt habe. Oder was Sie gesagt haben, nämlich, dass wir schon wissen, dass das funktioniert. Lineare Gleichungssysteme, eins, was immer vorkam. Niemand konnte aus dieser Prüfung entkommen, ohne mit mir über lineare Gleichungssysteme zu sprechen. Und da ist es aber oft passiert, dass Leute sich das Verfahren super angeeignet hatten, die konnten alles Mögliche ausrechnen, aber konnten mir nicht erklären, was an Theorie dahinter steckt, warum das überhaupt funktioniert. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ich muss es in der Vorlesung viel mehr feiern, man muss viel mehr darüber sprechen, oder wir müssen viel mehr darüber sprechen, warum das so funktioniert. Weil ich es genauso wichtig finde, wie das Verfahren selber und dass man übt, damit zu arbeiten. Dann kommen wir mal zum ersten Beispiel. Und dann gucken wir, Sie schneiden bitte sehr genau mit, was Sie da für Fragen haben. Alles, was konkret dazu ist, beantworte ich sehr gerne sofort. Wir haben haufenweise Zeit dafür. Und dann wird es einzelne Sachen geben, die ich vielleicht mitnehme und dann mache ich nochmal eine Podcast-Folge oder so. Und in der Fragestunde können wir auch gerne nächste Woche da noch ganz viel zusätzlich besprechen. Moment. So. Gut. Erstes Beispiel. Da arbeiten wir wieder über den Körper Q. Und diesmal, ich habe es gerade schon angekündigt, diesmal starten wir mit ganz konkreten Gleichungen, die da stehen. Und meine erste Einladung an Sie ist jetzt, wenn Sie möchten, kann ich nochmal erklären, wie wir von den Gleichungen, die da stehen, zu der Matrix A Sternen kommen. Wer braucht das nochmal? Wer wünscht sich, dass wir das nochmal besprechen? Okay. Sehr gerne. So, erste Gleichung, x2 minus x3 gleich 3. Wenn unser Variablenvektor so aussieht wie immer, x1, x2, x3, dann heißt es also, dass vor dem ersten Eintrag x1 der Koeffizient 0 steht. Vor dem zweiten x2 steht eine 1 und vor dem dritten x3 steht eine minus 1. So kommt die linke Seite zustande, x2 minus x3. Okay? Das heißt, die Koeffizienten sind 0, 1 und minus 1. Und dann steht auf der rechten Seite eine 3, das heißt, diese 3 ist der erste Eintrag im Ergebnisvektor. Und jetzt gucken wir, wie passt das in die Matrix? Naja, die Koeffizienten aus der ersten Gleichung, auf der linken Seite, die kommen ja in die erste Spalte der Koeffizientenmatrix, deswegen steht da 0, 1, minus 1. Und dann kommt unten hin der erste Eintrag aus dem Ergebnisvektor und das ist die 3, die auf der rechten Seite der ersten Gleichung steht. Hat das geholfen? Ich mache das jetzt für die anderen beiden Gleichungen auch noch. Und dann gucke ich sie nochmal an, wo es noch Fragen gibt. Zweite Gleichung. Da stehen die Koeffizienten 1, das ist eine unsichtbare 1 offensichtlich, dann 2 und dann 3. Und auf der rechten Seite steht eine 2 und das ist wieder der entsprechende Eintrag im Ergebnisvektor. Und weil das die zweite Gleichung ist, gucken wir jetzt in die zweite Spalte, sowohl bei der Koeffizientenmatrix als auch beim Ergebnisvektor. Das heißt, wir gucken in die zweite Spalte der erweiterten Koeffizientenmatrix. Und was steht da? Na, der Anfang der Spalte sind die Einträge oder die Koeffizienten, die vor den Variablen stehen, also 1, 2, 3. Deswegen steht da oben 1, 2, 3 in der zweiten Spalte. Und unten steht der Eintrag, der in der Gleichung auf der rechten Seite steht. Das ist das Ding aus dem Ergebnisvektor. Das ist eine 2, also steht ganz unten noch eine 2. Letzte Gleichung. Die Koeffizienten sind 3, 2 und 2. Das heißt, die kommen jetzt in die dritte Spalte unserer Koeffizientenmatrix und ganz nach unten kommt aus dem Ergebnisvektor das entsprechende Ding, was auf der rechten Seite der Gleichung steht, also 5. Deswegen steht da 3, 2, 2, 5. Das war jetzt nochmal die Übersetzung von den Gleichungen in die erweiterte Koeffizientenmatrix. Und wie Sie sehen, haben wir das jetzt hingekriegt, ohne den Umweg zu gehen über die Darstellung x Stern a gleich d. Man kann das direkt machen, wenn man will und ich wollte es hier. Was für Fragen haben Sie dazu noch, bevor wir weiter mit der Matrix arbeiten? War das okay? Hat es geholfen, das nochmal hinzutüdeln? Dann gucken wir uns jetzt die Matrix an. Unser Verfahren sagt ja, wir sollen die Matrix nehmen und sollen die in Stufenform bringen. Ich habe das Beispiel unter anderem deshalb hier so gewählt am Anfang, weil ich das Verfahren jetzt einmal sehr direkt anwenden möchte. Also da steht A Stern. Und das Verfahren sagt, wir sollen das jetzt bewerfen mit Additions- und Tauschmatrizen, solange bis eine Stufenform rauskommt. Na gut, und das mache ich. Da geht es jetzt weiter. Zuerst habe ich wieder getauscht. Dann kommt diese Neumatrix raus. Ich fand es halt schöner, wenn ganz oben links in der Ecke keine 0 steht, sondern wenn da was steht, was ich dann benutzen kann, um andere Sachen zu 0 zu machen. Deswegen habe ich hier getauscht. Tauschmatrix heißt, es ist eine invertierbare Matrix, die Lösungsmenge hat sich jetzt nicht verändert. Nächste Umformung, für eine Stufenform brauchen wir ja oben in der ersten Zeile Nullen, jedenfalls an so vielen Stellen wie möglich, außer ganz links. Das heißt, da stört jetzt noch diese 3 und dann benutze ich eine passende Additionsmatrix, die steht da auch, und dann kann ich das umformen und habe dann in der ersten Zeile schon Nullen, da wo ich die haben möchte. Und jetzt brauche ich nur noch eine Umformung, um zur Stufenform zu kommen. Nämlich nochmal eine Additionsmatrix, diesmal benutze ich die zweite und die dritte Spalte. Und dann kommt eine Matrix raus, die wunderschöne Stufenform hat. Und bei den Multiplikationen, die wir jetzt gemacht haben mit unseren tauschen Additionsmatrizen, hat sich die Lösungsmenge des gleichen Systems nicht verändert. Ganz wichtig, wir haben hier immer nur Sachen gemacht, die laut Lemma 7.7 die Lösungsmenge nicht verändern. Und jetzt gucken wir uns das neue Gleichungssystem mal an. Das können wir natürlich jetzt machen, ohne da zu gucken. Ich weiß, Sie haben das sowieso. Aber das wäre ansonsten der Moment, wo Sie innehalten könnten und könnten sagen, ich übe mal, ob ich die neuen Gleichungen selber hinschreiben kann. Also quasi rückwärts. Und vielleicht sehen Sie jetzt auch, warum die Stufenform so toll ist. Denn die Stufenform führt dazu, dass unsere Gleichungen so einen Aufbau haben, wo man Variablen, wenn es geht, einzeln sieht. Hier zum Beispiel haben wir jetzt als neue letzte Gleichung minus 11 mal x3 gleich 11. Und das ist ja super einfach, kann ich sofort hinschreiben, was x3 ist. So, jetzt habe ich das neue Gleichungssystem zweimal hingeschrieben. Einmal in Matrix-Schreibweise. Das heißt, jetzt habe ich das gemacht, was da an der Tafel steht. Vielleicht geht es ohne Farbe.
Das war das Ursprüngliche. Mit A Stern haben wir die Umformung gemacht. Das heißt, diese neue Matrix in Stufenform war die. Und jetzt habe ich da in der letzten Zeile, der noch eine Matrix vorkommt, da habe ich jetzt quasi das hingeschrieben. A Stern Bastelzeug ist jetzt die Matrix, die da steht, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, minus 1, minus 11. Das ist die neue umgeformte Koeffizientenmatrix. Und der neue Ergebnisvektor 2, 3, 11, das, was hier auf der rechten Seite steht. Da gibt es Sinn. Jetzt habe ich also die Stufenformmatrix genommen und habe sie auseinandergepflückt in eine neue Koeffizientenmatrix und einen neuen Ergebnisvektor und habe die Gleichung in der Form hingeschrieben. Und erst danach, das ist nämlich dann quasi einfach nur ausrechnen, schreibe ich neue Gleichungen. Das muss ich aber nicht machen. Ich kann auch aus der der Stufenformmatrix die Gleichung sofort hinschreiben, denn ich weiß ja, also in meinem Kopf habe ich das andere quasi automatisch mit abgespeichert. Das passiert alles gleichzeitig. Wenn Sie das üben, passiert das bei Ihnen auch alles gleichzeitig. Ja? Also je nachdem, wo, in welcher Sprache Sie das bei sich im Kopf besser repräsentieren können, haben Sie vielleicht eher die Gleichung im Kopf, die Sie manipulieren, oder Sie haben die Matrizen im Kopf, oder Sie haben immer eine große Matrix im Kopf. Aber so oder so passieren da überall parallel diese Umformungen, und das führt dazu, dass wenn die Umformungen umkehrbar sind, sich die Lösungsmenge unterwegs nicht verändert, es kommt nichts dazu, es fällt nichts weg. Und dann können wir ein neues Gleichungssystem lösen, was einfacher zu lösen ist, wenn wir es denn lösen wollen. Manchmal wollen wir auch einfach aufhören und sagen, wir haben genug Informationen. So, hier wollte ich alles ausrechnen. Die Rechnungen stehen da. x3 habe ich gerade schon gesagt, kann man ganz leicht ablesen, ist minus 1. Dann setze ich das ein, schreibe die nächste Gleichung hin, dann kommt raus x2 ist 2. Dann setze ich alles ein, schreibe die nächste Gleichung hin, dann kommt raus x1 ist 1. Und was mir auffällt, ist, dass es nur eine Lösung gibt, die ich übrigens nochmal nachprüfe. Und jetzt habe ich ganz viele Fragen an Sie. Erste Frage. Wer hätte mir vorher schon sagen können, vor den neuen Gleichungen, dass es genau eine Lösung gibt? Und warum? Ja.
Das, also der Zeilenraum des LGS ist linear unabhängig.
Das habe ich nicht verstanden. Wie kann ein Raum linear unabhängig sein?
Ah, ja, das weiß ich mir nicht gerade. Also wenn man diese drei Zeilen als Vektoren betrachtet.
Ja.
Und davon lebe ich überzeugt ist.
Ja.
Genau.
Was ist denn das da? Also wenn wir jetzt eine Definition hätten, die das richtige Wort wäre. Ich sehe, dass Sie das Richtige denken. Jetzt müssen wir nur noch die richtigen Wörter dafür finden. Sie können weiter versuchen oder den Publikumsjoker ziehen.
Ja,
Publikumsjoker. Aber danke. Ich finde das super. Sie haben angefangen, Ihre Idee zu erzählen, und es ist egal, dass Ihnen nicht sofort die richtigen Wörter eingefallen sind. Deswegen üben wir das ja. Publikumsjoker. Welche? Die da unten 100210 3 -1 -11, genau, bla bla, ja, war klar. Die hat vollen Rang. Übersetzen Sie doch jetzt mal zusammen, inwiefern ist das die Aussage, die Ihr Kollege machen wollte?
Ich
das sagen Sie mal selber.
Ich weiß, dass Sie vollen Rang hatten, dadurch, dass die Vektoren in Linie unabhängig.
Wer kann die Idee mathematisch sauber ausdrücken? Ich weiß genau, dass es die richtige Idee ist. Wollen Sie mithelfen? Das ist leider nicht besser. Es ist auch genau die richtige Idee, aber es ist leider nicht besser. Die gleiche Ungenauigkeit ist noch drin. Wir müssen uns erinnern, wie war das nochmal, für was für Objekte ist lineare Abhängigkeit oder Unabhängigkeit definiert? Wie drücken wir das richtig aus? Ja.
Ich denke, die Menge der Zeilenvektoren ist linear unabhängig.
Genau. Mengen von Vektoren können linear unabhängig oder abhängig sein. Ansonsten inhaltlich, also von der Idee, die dahinter steckte, war alles, was Sie gesagt haben, richtig. Es war genau das. Sie haben sich die Menge der Zeilenvektoren angeguckt. Zeilenvektoren ist das Stichwort. Der davon erzeugte Raum heißt übrigens Zeilenraum. Noch so ein Wort. Wir erinnern uns jetzt halt zusammen. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt ja auch ein paar Wochen andere Dinge im Kopf. Das ist total okay. Wir gucken uns den Zeilenraum an und wir gucken, welche Dimension er hat. Und wenn die Dimension so groß wie möglich ist, hat die Matrix keinen Rang. Und das kann man sich angucken, indem man die Menge der Zeilenvektoren auf lineare Unabhängigkeit prüft. Vorsicht, das ist nicht ganz gleichwertig. In welchem Fall kann es passieren, dass die Menge der Zeilenvektoren linear unabhängig ist, aber die Matrix trotzdem nicht vollen Rang hat? Das ist eine super Bonus-Sonderfrage. Na?
Wenn die nicht quadratisch ist, dann wenn sie zum Beispiel nur...
Oh nee, doch, quadratisch bitte. Quadratisch bitte. Was kann schief gehen? Was kann schief gehen? Ja. Nee. Wir bleiben einheitlich. Wir reden jetzt über Zeilen. Wir wechseln nicht. Aber ich mag, wie kreativ Sie da jetzt alle rangehen. Größe verändern, Zeilen speichern. Weiter versuchen. Ja.
Eine Zelle der
dann steht der ja in der Menge der Zeilenvektoren mit drin und dann kann die nicht linear unabhängig sein, weil eine Menge, die den Nullvektor enthält, niemals linear unabhängig ist. Aber netter, neuer, kreativer Versuch. Weiter geht's. Probieren Sie es weiter, Sie kommen bestimmt noch drauf.
war sowas Anstrengendes am Donnerstagmittag.
Die Dimension ist dann 0, aber es steht trotzdem was drin, weil der 0 Vektor.
Ich gebe die gleiche Antwort wie gerade. Eine Menge, die den 0 Vektor enthält, ist leider nicht länger unabhängig. Mist. Ich sehe schon so ein kollektives Stöhnen, wenn ich gleich sage, wie das geht. Denn das Gemeine ist, Sie haben das gesehen. Ich habe das in der Vorlesung schon mal thematisiert und habe auch sowas gesagt wie, der Tag wird kommen, wo ich fürchte, dass heute dieser Tag ist. Also, ein Versuch noch. Hat noch jemand eine Idee? Okay, soll ich es erzählen? Nee, doch nicht. Da kommt das.
Nee, das läuft dann auch wieder auf die Null.
Ja?
Ja.
Okay.
Kann ich ein Tier schlucken?
Oh ja.
Kann ich tun.
Oder so drei Antworten.
Bin ich Günther Jauch? Okay. Es ist nicht das eine, na doch, es ist eine Variante von, eine Zeile ist ein skalares Vielfaches von einer anderen Zeile, wodurch man ja lineare Abhängigkeit bekommen würde. Das ist es also nicht ganz. Sie merken schon, ich tue mich schwer mit dem Tipp hier. Dann ist der einzige Zeilenvektor der Nullvektor und wenn der in einer Menge liegt, ist die leider nicht linear unabhängig. Wir wollen ja immer noch eine linear unabhängige Menge von Zeilenvektoren haben. Damit hat das ganze Drama ja angefangen. Aber machen Sie ruhig weiter. Ich finde es toll, was Sie alles so für Ideen haben. Und wenn Sie knapp dran vorbeischrammen, lernen Sie ja trotzdem was. Und es ist hoffentlich jetzt schon hängen geblieben. Wie war das nochmal? Rang, Zeilenraum, Menge der Zeilenvektoren? Gut, super. Ich denke mir jetzt nicht vier Antwortmöglichkeiten aus. Aber ich finde das so toll. Noch nie hat mich eine Lehrerin so die ganze Zeit kreativ herausgefordert, mir ständig so Aufgaben und Beispiele zu überlegen. Das ist ganz toll. Die Kobold in meinem Kopf feiern. Ich gebe jetzt die Antwort, okay? Zwei gleiche Zeilenvektoren. Ah. Wer erklärt mir, warum das Problem löst? Oder warum das ein Beispiel ist für das Problem, was ich besprechen wollte? Genau, machen Sie eine Handbewegung. Wer erklärt es mir? Wer erklärt es mir? Warum ist das die Situation? Ne? Das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme und ich drille Sie so, da korrekt zu sein, weil es Ausnahmen gibt und weil dann das, was Sie sagen, falsch ist. Und ich möchte nicht, dass Sie Sachen sagen, die falsch sind.
Ja, ja weil also der Rang ist ja nicht voll, weil man ja nur zwei, also weil nur zwei von den Vektoren sind ja unabhängig sind, weil in der, also wenn man die Menge
gleiche Ungenauigkeit, ja.
Weil wenn man die Menge anguckt, da sind ja nicht die zwei Vektoren, die gleich sind, beide drin,
richtig.
Weil da immer nur einer drin ist.
Genau. Genau. Ganz genau. Wenn wir bei 3 kreuz 3 bleiben kurz, drei Zeilenvektoren. Wenn ich aber die Menge der Zeilenvektoren hinschreibe und da vorher einen Vektor doppelt stand, dann schreibe ich den in der Menge nur einmal hin. Das heißt, die Menge ist linear unabhängig, die Matrix hatte aber trotzdem nicht vollen Rang. So. Ja, super pingelig, ich weiß, aber in der Welt und in der Natur kommen halt solche Fälle vor und ich wünsche mir, dass wir auch dann Aussagen machen, die richtig sind. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt dürfen Sie rummeckern, oder? Ja? Ja, Moment, ich gucke, ob die anderen Fragen zu was anderem sind. Können wir darüber kurz vor der Klausur nochmal reden, bitte? Denn bis dahin haben wir alle noch mehr geübt und dann kann es sein, dass ich dann sage, Sie dürfen schon mehr sehen als jetzt. Wie wir jetzt gemerkt haben, müssen wir ein paar Sachen noch einfach nochmal üben und wiederholen. Nach diesem Gespräch würde ich sagen, lieber den Rang noch mal ein bisschen extra begründen und auch noch mal üben, mit den Begriffen umzugehen. Dass Sie praktisch durch die Rechenerfahrung, die Sie schon haben, ganz viele Sachen sehen, ist mir klar. Aber wenn man sieht, kann man auch einen halben Satz hinschreiben, warum man das sieht. Oder? Das ist, glaube ich, fair. Gut, und wir üben das gemeinsam. Ja.
Aber ich verstehe jetzt nicht, wenn wir in einer Matrizenform sind, die dann zwei Zeilen bekommen, gleich sehen können.
Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
Also wenn wir jetzt in Matrix
Ja.
Dann wie können dann zwei Zahlenvektoren gleich sein?
Okay, vielleicht bin ich blöd, aber. Also, erstens habe ich über Allgemeinmatrizen gesprochen und nicht nur über Stufenformmatrizen. Aber. Wer sagt mir das Resultat in diesem Kapitel, was das klärt? Danke, super Frage. Welches Resultat klärt das?
Die normale Matrix A vor allem ist das extra. Also, da gibt es genau einen.
Ganz genau. Und dadurch die Umformung der Rang nicht verändert wird, stimmt das dann für die umgeformte Matrix auch. Also, Sie können sich grundsätzlich merken, und das steht in 6, 5 oder irgendwas, also irgendwo hier in dem 7, wahrscheinlich 7. Ich kann nochmal zurückgehen. Ganz am Anfang habe ich es gefeiert. 7,4, glaube ich. Das Korollar war 7,5. In Satz 7,4 steht, glaube ich, dass wenn der Rang der Koeffizientenmatrix voll ist, dass es dann genau eine Lösung gibt und es ist sogar ein genau dann wenn. Und alles, was für die ursprüngliche Koeffizientenmatrix stimmt, stimmt auch für die umgeformte, jedenfalls wenn sie die Umformung nur immer von der gleichen Seite und nur mit invertierbaren Matrizen machen. Das mit immer von der gleichen Seite hat andere Gründe, dass da möchte ich jetzt differenzieren, aber fangen wir gar nicht erst an, davon zu reden, was passiert, wenn man die Umformung von der anderen Seite macht. Alles von der gleichen Seite. Wenn man wechselt zwischendurch, dann muss man darauf achten, dass es konsistent ist, und man muss natürlich, wenn man auf beiden Seiten umformt, da das immer von der gleichen Seite machen, damit die Gleichung überhaupt nicht stimmt. Denn wir wissen ja, Matrixmultiplikation erfüllt nicht das Kommutativgesetz. Puh, das war aber eine große Umleitung, die wir jetzt gelaufen sind. War das hilfreich? Dass ich mich freue, heißt ja nicht, dass es hilfreich ist. Okay, gut, sehr schön. Wir haben jetzt gelernt, Matrizen sind seltsam, bitte immer auf Sonderfälle achten und bitte im Zweifelsfall nochmal zurückgehen und diese Grundlagen und diese Wörter nochmal wiederholen, denn wenn wir dann nicht darüber reden, dann können wir auch nochmal üben, die ganzen Argumentationen zu machen. Ist ja immerhin jetzt eine Weile her, das letzte Kapitel. Stimmt, ich wollte Ihnen ganz viele Fragen stellen. Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich weiter frage, dass wir dann den Rest des Tages über dieses Beispiel reden, aber okay. Ich frage trotzdem, warum mache ich den Test am Ende mit der alten Matrix und nicht mit der neuen umgeformten? Und warum mache ich den Test nicht ganz am Ende mit der, also könnte ich ja auch machen. Die Lösungsmenge ist doch dieselbe. Warum mache ich den Test nicht am Ende? Ich gebe zu, dass es eine Trickfrage ist. Sie haben natürlich total recht, aber ich möchte nur gucken, ob Sie ganz hinten.
Testet man ja nicht, ob man wirklich eine invertierbare Matrizen.
Ja, ich denke in so eine ähnliche Richtung. Ich glaube, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich gucke mal, ob die anderen so ähnliche Gedanken haben. Sie haben sich auch gemeldet.
Also man kann ja auch bei den Umformungen inzwischen durch was falsch gemacht haben.
Genau. Genau, und eine Fehlerquelle wäre zum Beispiel, dass man aus Versehen eine nicht invertierbare Matrix zum Umformen benutzt hat oder so. Und dann kann es also sein, dass man am Ende einsetzt und alles ist super, aber man hat keine Lösung für das Ursprüngliche aus irgendeinem Grund. Ja, gut. Noch mehr Fragen zu diesem ersten Beispiel, wenn ich schon hier so ausführlich... Es wird jetzt alles nur noch besser. Wir gucken uns jetzt verschiedene Dinge an, die gut oder schief gehen können, wenn man mit linearen Gleichungssystemen rechnet. Ja. Es geht ja noch weiter, das Beispiel. Ihre Frage wird sich beantworten. Ja, also die Frage ist, glaube ich, es sind so viele verschiedene Fragen. Mindestens eine ist, ob das noch eine Stufenform ist. Ja, natürlich. Eine andere interessante Frage ist, was bedeutet das für die Lösbarkeit? Wir gucken da gleich hin. Haben Sie es beantwortet? Wollen Sie das laut sagen für alle? Und dann?
Der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix ist größer, damit wird das gleiche System kennen.
Danke. jetzt hat sich ganz viel erübrigt, was ich gleich noch sagen wollte. Aber vielleicht ja nicht für alle. Trotzdem danke. Sie haben wunderbar übergeleitet zu den nächsten Beispielen und haben, glaube ich, auch die Frage schon mit beantwortet, halb jedenfalls. Ja, super. Toll. Ich finde toll, wenn Sie Ihre Fragen beantworten und Sie mich gar nicht brauchen. Zweites Beispiel. Wir arbeiten wieder über Q. Wir haben wieder Gleichung gegeben. Wieder übersetzen wir alles in eine Koeffizientenmatrix und einen Ergebnisvektor. Und da wir das gerade geübt haben, wie man das alles in diese Form schreibt, gehe ich das jetzt nicht nochmal durch. Fragezeichen. Niemand schreit entrüstet auf. Okay. Unsere Koeffizientenmatrix hier, A Stern, steht da rechts. Das ist eine Matrix mit 4 Zeilen und 3 Spalten. Und jetzt folgen wir dem Verfahren und bringen die Matrix in Stufenform und gucken, was passiert. Da formen wir also um, Additionsmatrix, bla bla bla. Erzähle ich jetzt auch nicht alles. Und hier kommt der Fall vor in unserer Stufenform, nachdem Sie gerade gefragt haben. Wir haben nämlich jetzt ganz rechts eine Spalte, wo lauter Nullen stehen, nur ganz unten steht etwas, was nicht Null ist, nämlich eine fröhliche minus 6. Und was bedeutet das? Da unten steht Zeug. Aber gucken Sie mal nur auf die Matrix und stellen Sie sich vor, wie das wieder zurückübersetzt in Gleichungen aussieht. Und sagen mir dann, warum man da jetzt schon sehen kann, dass... Ja, 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 was sehen wir? Und ist das eine gute Nachricht?
Nein.
Eher nicht. Ja. Genau. Genau, genau, genau. Das heißt, wenn Sie so eine Stufenform sehen, dann ist schon alles vorbei. Sie können weiterrechnen, aber Sie müssen nicht. Sie können einfach sagen, ich sehe, das Gleichungssystem hat keine Lösung. Sie können argumentieren, indem Sie das wieder mit dem Rang machen, bla bla bla. Ja? Genau, und dann müsste man weitergucken. Ja, es kommen ja noch mehr Beispiele. Aber schön, wir hatten jetzt genau den Fall, nachdem Sie gefragt haben. Dann schauen wir jetzt weiter, es sei denn, es gibt dazu jetzt noch andere Fragen. Ich wollte Ihnen hier einfach möglichst unterschiedliche Fälle zeigen in diesem riesigen Beispiel, deswegen machen wir das. Und noch mehr kommt dann in den Übungsaufgaben und auch sehr gerne nächste Woche in der Fragestunde. Ich denke mir gerne für Sie obskure Beispiele aus. So. Das nächste fängt auch wieder mit Gleichungen an. Wir arbeiten wieder über Q. Und wir haben hier wieder direkt den Ergebnisvektor und die Koeffizientenmatrix da stehen, weil wir jetzt geübt haben, wie das alles geht und das können. Und diesmal, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber in den verschiedenen Beispielen erkläre ich auch die Rechnung immer ein bisschen unterschiedlich und schreibe die immer ein bisschen unterschiedlich auf. Und das soll dazu dienen, dass Sie gucken können, was Sie gut finden und was Sie selber gut verständlich finden und wie Sie das dann vielleicht in Zukunft machen wollen. Und es gibt noch mehr Varianten als die, die ich hier zeige. Aber das sind die, die ich ganz gut finde und irgendwie platzsparend und wo man nicht Zettel nur mit Matrizenrechnungen füllt. Da stehen also die ganzen Additionsmatrizen, die ich benutzt habe, um die erweiterte Koeffizientenmatrix in Stufenform zu bringen. Und, als hätten Sie es geahnt, kommt hier genau dieses Beispiel, dass wir da ganz am Ende eine komplette Nullspalte haben. Das war ja die Frage, die Sie gerade gestellt haben. So, was passiert dann? Na, wir können jetzt, indem wir rein in die Theorie gehen, erstmal gucken, was ist der Unterschied, falls es einen gibt, zwischen dem Rang der neuen Koeffizientenmatrix und der neuen erweiterten Koeffizientenmatrix. Die Ränge haben sich ja nicht verändert durch die Umformung, die wir gemacht haben, denn wir haben ja darauf geachtet, invertierbare Matrizen zu verwenden. Und wenn wir dann gucken, dann sieht es da oben irgendwie nach Rang 2 aus und der Rang bleibt 2, wenn wir die untere Zeile noch mit berücksichtigen. Das heißt, ja, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wie war das nochmal? Wenn der Rang nicht voll ist, aber wenn der Rang gleich ist, bei der Koeffizientenmatrix und der erweiterten, welche Möglichkeiten gibt es da nochmal für die Lösungsmenge? Das stand in dem Korollar. Zwei, drei Hände. Eine Hand wurde zurückgezogen, zwei Hände wurden zurückgezogen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, Sie sehen sehr entschlossen aus. Genau, keine oder mehrere. Danke, dass Sie es so gesagt haben. Nur noch mal kurz, ein beliebter Fehler ist zu sagen, keine oder unendlich viele. Das kann falsch sein, je nachdem, in welchem Körper man oder über welchem Körper man nach Lösungen sucht. Also bitte angewöhnen, keine, genau eine oder viele. Und viele ist relativ, ne? Das kann unendlich viele sein, das können auch zwei sein, das ist erlaubt. Dankeschön. Und vielleicht bin ich jetzt schon zufrieden, vielleicht reicht mir, dass es lösbar ist und dass es viele Lösungen gibt. Also
Wir sind jetzt in dem Fall, die Lösung ist nicht eindeutig, aber die Ränge sind gleich und deswegen wissen wir jetzt, es gibt viele Lösungen. Und vielleicht reicht das. Aber wenn es nicht reicht, dann sollten wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Denn das ist ja der Fall, der zumindest in der Vergangenheit bei den Rechnungen, die ich bei Ihnen gesehen habe, der interessanteste war, der mit dem meisten Fehlerpotenzial. Also gucken wir mal, ich habe hier zwei Angebote für Sie, wie man das machen kann. Und ich bitte Sie, das total ausführlich zu üben und lieber immer noch mal drei Aufgaben mehr zu machen, damit Sie sich da sicher fühlen, weil das der Fall ist, der in der Natur einfach häufig vorkommt. Wir haben häufig viele Lösungen und das macht das Leben ja auch interessant. Eine Möglichkeit ist jetzt einfach ausgehend von den neuen Gleichungen, wenn man die hingeschrieben hat, eine Lösung zu sehen. Ne? Also was einzusetzen und dann so eine Lösung zu sehen, nochmal auf dem Schmelzzettel nachzuprüfen, ist das eine. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe also einfach ein paar Lösungen gesehen, die habe ich hingeschrieben. Das steht da, 300, 41-1, bla bla bla. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich die Beziehung, die ich zwischen den Variablen sehe, so aufschreiben, dass ich eine Art allgemeinen Lösungsvektor kriege. Und daraus wurde dann diese Menge, die ich da hingeschrieben habe. Das sind alle Vektoren der Form 3 plus a, a, minus a, wobei a eine rationale Zahl ist. Das habe ich abgeleitet aus den Gleichungen. Hier kommt noch eine andere Möglichkeit. Gucken Sie einfach, was Sie gut finden und womit Sie gut klarkommen. Was wir nämlich bisher noch nicht gemacht haben, war, das homogene lineare Gleichungssystem zu verwenden. Also machen wir doch mal das. Wir vergessen unseren ursprünglichen Ergebnisvektor, stattdessen nehmen wir den Nullvektor und gucken uns an, was dann passiert. Alle Umformungen bleiben gleich, der obere Teil der Matrix verändert sich so wie vorher, aber unten stehen ständig nur lauter Nullen. Und das heißt, die Stufenform sieht ein bisschen anders aus. Und wenn ich dann die Gleichung hinschreibe, dann kann ich die Lösungsmenge ablesen für das homogene Gleichungssystem. Und dann muss ich ja nur noch den Teilraum, bei homogenen Systemen haben wir ja tatsächlich einen Teilraum von Lösungen, da muss ich den nur noch nehmen und muss eine Lösung, die ich gesehen habe, addieren, um einen verschobenen Teilraum zu bekommen, also eine Restklasse. Und schwupp, habe ich eine Lösungsmenge und schwupp, die sieht genauso aus wie die, die ich vorher auf andere Weise hergeleitet habe. Das sind die beiden Möglichkeiten, die Sie haben. Und wenn Sie speziell das knifflig finden und da noch mehr Beispiele sehen wollen, vielleicht auch für die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man Lösungen sieht und wie man die Lösungsmenge hinschreibt, sagen Sie es mir, sagen Sie es schon Lüg, bla bla bla, Sie kennen meinen Text dazu. Das ist, glaube ich, der Fall, bei dem am meisten Üben sinnvoll ist und wo es auch sinnvoll ist zu üben, das auf unterschiedliche Arten aufzuschreiben. Zum Beispiel ist es manchmal so, auch wenn Sie dann schon geübt haben, alles auszurechnen, dass Sie vielleicht noch Schwierigkeiten damit haben, eine vernünftige Behauptung zu formulieren und die ordentlich klar hinzuschreiben. Das sind alles so Dinge, die wir jetzt üben können, dafür sind wir hier. Und bitte sagen Sie mir einfach, wenn Sie da noch mehr Anschauungsmaterial brauchen. Haben Sie jetzt dazu konkret noch Fragen? Ich sehe mehrere, ja? Nee, das Verfahren hier ist, vielleicht ist es das, was Sie gesagt haben und das ist hier zufällig dasselbe, aber das Verfahren ist ja immer, dass man die Lösungsmenge bestimmt für das homogene System und dann braucht man noch einen Vektor und das ist hier zufällig der Vektor 3, 0, 0. Also man braucht einen Vektor, der das ursprüngliche System mit dem richtigen Ergebnisvektor löst. Und ich habe weiter oben Beispiele hingeschrieben, ich hätte auch 0, minus 3, 3 nehmen können. Es ist egal, welchen ich dann nehme. Ich brauche einen Lösungsvektor von den ursprünglichen Systemen und dann plus Teilraum der Lösungen für das homogene System. Und ich habe hier extra nochmal verschiedene Darstellungsformen hingeschrieben, damit man sieht, dass die Menge, auf die ich komme, in Wirklichkeit dieselbe ist, wie die, die ich mir vorher anders hergeleitet habe, nämlich über die Gleichung. Ich habe noch mehr Hände gesehen, war das die gleiche Frage? Ja?
Wir haben ja dieses CC.
Für das homogene System.
Ja, woher wissen Sie, dass es ein Minus C sein muss? Also in dem Vektor steht ja nur 0, 0, 0.
Na, wenn Sie sich die Gleichung angucken, die erste Gleichung sagt, dass x1 und x2 zueinander negativ sein müssen. Dass die gleich sein müssen.
Ja, nee, für oben ist es logisch. Aber wenn wir das mit dem homogenen Gleichungssystem machen.
Nee, ich bin im homogenen System. Ich gucke mir gerade die Stufenform an und was für Gleichungen daraus sprechen.
Okay.
Die erste Spalte sagt, x1 minus x2 ist 0, also sind x1 und x2 gleich. Also müssen die ersten beiden Komponenten gleich sein.
Genau.
Und die zweite Gleichung sagt, 2x2 plus 2x3 ist 0, also müssen die beiden additiv invers zueinander sein und so kommt die Form zustande. Habe ich wirklich nur hingeschrieben und eingesetzt. Genau. Aber es erfordert natürlich ein bisschen Übung, das zu sehen. Ich verstehe, warum das nicht immer sofort alles klar ist. Ich habe irgendwo noch eine Hand gesehen gerade, aber die hat sich anscheinend erledigt. Gut. Noch mehr Fragen zu diesem Beispiel, bevor ich zum letzten komme? Das letzte fällt unter die Rubrik Matrix-Sudoku oder LGS-Sudoku oder seriös ausgedrückt lineare Gleichungssysteme mit Parametern. Ja?
Also um die Methode mit dem homogenen linearen Gleichungssystem zu machen, braucht man quasi zuerst irgendeine Lösung, auf die man einfach kommt und dann kann man es erklären.
Ja, und da steht in dem Satz dazu, das ist irgendwo früher in dem Kapitel, das haben Sie Dienstag besprochen mit Christoph, da steht so ein Satz von wegen, wenn man die Lösungsmenge bestimmt hat für das homogene Gleichungssystem, dann reicht eine Lösung des ursprünglichen und dann addiert man die und kriegt so einen verschobenen Teilrahmen und das ist dann die Lösungsmenge für das ursprüngliche Gleichungssystem. Und man sieht im Beweis ja auch genau, wie das funktioniert, wenn man die Rechnung wirklich macht. Ja, genau. Die eine brauche ich, da komme ich nicht drum rum, eine Lösung muss ich irgendwie finden, basteln. Okay, dann kommt hier das letzte Beispiel, jedenfalls erstmal. Im Lauf der Vorlesung kommen dann noch ganz viele Beispiele, die sozusagen aus der Natur kommen, also aus dem Kontext, in dem wir gerade arbeiten und die wir dann lösen wollen. Hier arbeiten wir über den reellen Zahlen und in unserem Gleichungssystem ist ein Parameter drin, der kommt in der ersten Gleichung vor, das ist dieses kleine a und ich behandle das a jetzt einfach wie eine Zahl, schreibe meine Koeffizientenmatrix hin, erweitert die um den Ergebnisvektor, da kommt kein Parameter vor. Das heißt, ich habe an einer Stelle der Matrix jetzt halt keine Zahl stehen, sondern so ein Parameter. Ja gut, aber das ist eine reelle Zahl. Also kann ich mit der Matrix weiter so arbeiten, wie ich das halt mache, mit einer Matrix mit reellen Einträgen. Und dann forme ich halt um, was soll passieren? Und dann kommt da halt so eine Stufenform raus. Da steht dann eben so ein A drin, aber das stört mich ja erstmal nicht weiter. Und jetzt kommt es drauf an, sich anzuschauen, wie unterschiedliche Werte für diesen Parameter beeinflussen, was mit dem Lösbarkeitsverhalten los ist. Das heißt, in meinem Kopf rattern jetzt die Sätze mit dem Rang und Eindeutigkeit der Lösung, bla bla bla. Und dann gucke ich, je nachdem was A ist, in welchen der Fälle ich lande. Und hier sehen wir, dass wir in der ersten Spalte das A einmal stehen haben. Da ist es nicht so wahnsinnig interessant. Aber in der letzten Spalte, also da, wo die Stufenform so sich so doll zeigt, da sehen wir, dass es wirklich unterschiedlich ist, je nachdem, ob A1 ist oder nicht 1. Denn wenn A1 ist, haben wir dann eine Nullspalte. Und wenn A nicht 1 ist, dann haben wir da am Ende eine Gleichung stehen, bei der sehr klar ist, wie die lösbar ist. Okay? Also einmal eine Nullspalte. Eine Nullspalte ist für uns keine Information. Und einmal eine Nicht-Nullspalte mit sehr vielen Informationen. Das sind die beiden Fälle. Und die treten auf, je nachdem, wenn A1 ist oder wenn A nicht 1 ist. Wir können auch den Rang der Matrizen ablesen jeweils, in Abhängigkeit davon, ob A1 ist oder nicht. Deswegen habe ich diese beiden Fälle hier unterschieden. Also was man hier mitnehmen könnte ist, wenn da so ein Parameter rumläuft, macht nichts, einfach rechnen wie sonst auch und darauf achten, dass man die Umformung mit dem Parameter richtig macht. Das ist so eine Stelle, wo ich mich auch gerne mal verrechne. Und dann am Ende gucken, wo beeinflusst der Parameter jetzt das Lösungsverhalten und wir sehen hier, dass das in der dritten Spalte passiert. Also Fallunterscheidung, wenn A1 ist, dann haben A und A-Stern den gleichen Rang, nämlich beide Rang 2. Das heißt, wir wissen, es gibt viele Lösungen und die Frage ist, wie die aussehen. Und das sieht vielleicht erstmal noch nicht so viel Spaß aus, aber okay. Und dann haben wir den anderen Fall, wenn A nämlich nicht 1 ist, dann haben die beiden Matrizen Rang 3, dann gibt es genau eine Lösung. Das war das, was ich gerade meinte mit, dann haben wir sehr viel Informationen durch diese dritte Spalte. Und ich habe beschlossen, dass wir uns den Fall zuerst angucken, also den Fall, wo wir auf eine eindeutige Lösung kommen. Denn dann wissen wir ja, ja, A ist halt nicht 1, aber man kann ja dann mit dem A weiterrechnen und kriegt dann irgendwie Lösungen raus. Okay, also unabhängig davon, was es ist, Hauptsache es ist nicht 1, kommt dann eine Lösung raus, die ich wieder mit dem ursprünglichen Gleichungssystem teste. Das heißt, ich mache diese Rechnung und sehe dann, es funktioniert alles. Und dann gucke ich mir den anderen Fall an, aber ich 1. Also schauen wir den an. Da schaue ich mir dann die Stufenform an, so wie die aussieht, wenn ich A gleich 1 einsetze. In der ersten Spalte entsteht dann also 1, 2, 1, 2. Die zweite Spalte ist unbeeinflusst und die dritte Spalte wird zu 0, 0, 0, 0. Dann nehme ich die Gleichung, die daraus entstehen, und schreibe die einmal hin. Da ist jetzt der Parameter weg, weil der ja einen konkreten Wert bekommen hat. Der ist jetzt ja 1. Das heißt, da stehen jetzt einfach nur zwei Gleichungen mit drei Variablen. Und dann können wir das machen, was wir im vorherigen Beispielteil gesehen haben, wie wir nämlich damit umgehen, wenn wir Abhängigkeiten zwischen den Variablen haben und damit eine Lösungsmenge, die nicht leer ist und auch nicht nur aus einem Element besteht. Und da wissen wir jetzt schon, wie das geht, das haben wir gerade gesehen. Das heißt, ich überlege mir diese Abhängigkeiten und schreibe dann eine allgemeine Lösung hin. Hier habe ich jetzt nicht auch nochmal das homogene System gelöst, sondern ich habe nur die Abhängigkeit zwischen den Gleichungen oder zwischen den Variablen benutzt und habe dann ein allgemeines Lösungstupel hingeschrieben. Wenn man dann einen Test macht, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es wichtig ist, den Test mit den ursprünglichen Werten zu machen, dann müssen wir hier aber auch beachten, dass wir für den Parameter a jetzt einen konkreten Wert haben, nämlich 1. Und damit mache ich dann den Test. Also ursprüngliche Matrix, aber mit der 1 eingesetzt, und dann teste ich, ob mein allgemeiner Lösungsvektor funktioniert, rechne das alles aus und sehe, ja, das klappt. Da habe ich Ihnen die Rechnung auch so ein bisschen hingeschrieben, damit es einfacher ist, das zu glauben, dass ich die Rechnung wirklich gemacht habe. Und was ich jetzt aber nicht gemacht habe, ist, ich habe keine sozusagen abgabefertige Lösung präsentiert, sondern ich habe einen ordentlichen Schmierzettel präsentiert. Wie würden Sie jetzt eine ordentliche Behauptung formulieren, mit der diese Aufgabe dann ordentlich bearbeitet ist? Also wenn wir nochmal an den Anfang gucken, da ist ein lineares Gleichungssystem gegeben und da steht so eine Frage, also wie hängt die Lösungsmenge von A ab? Was für eine Behauptung könnten Sie jetzt hinschreiben, sodass diese Frage beantwortet wird? Und dann könnte man die Rechnung von meinem Schmierzettel nehmen, im Beweis, und dann schreibt man noch ein, zwei kluge Sätze und dann ist gut. Aber wie sieht die Behauptung aus? Oder wie könnte sie aussehen? Ich frage nur für den Fall, dass es eine Übungsaufgabe wird. Vorschläge. Okay, da sehe ich schon mal zwei. Ja? Das war der Fall A ungleich 1.
A gleich 1.
Wir haben den zweiten Fall zuerst gemacht. Die eine konkrete Lösung, die kommt raus, wenn wir A ungleich 1 haben. Wenn Sie im Fall A gleich 1 sagen, dass wir eine Lösung rausbekommen, dann fände ich das missverständlich in der Behauptung. Vielleicht ist es nicht falsch, je nachdem, wie Sie weiter formulieren, aber ich fände es missverständlich. Wer kann helfen? Also auf jeden Fall sehe ich, dass Sie eine Fallunterscheidung machen wollen, je nachdem, ob A 1 ist oder nicht 1. Das ist schon mal gut. Jetzt ist aber die Frage, wie wir die Behauptung genau formulieren. Überlegen Sie kurz nochmal. Vielleicht hatte ich Sie auch falsch verstanden. Was ist Ihr Vorschlag?
Wenn A ungleich 1 ist,
so könnte man es formulieren. Ich würde es mir noch genauer wünschen. Also wenn A ungleich 1 ist, dann gibt es genau eine Lösung, nämlich die da. Und wenn A gleich 1 ist, dann sieht die Lösungsmenge folgendermaßen aus. Hinschreiben. Also möglichst viel Informationen. Und dann haben wir gerade gesehen mit der Fallunterscheidung, woher die kommt. In der Behauptung darf die einfach stehen. Da müssen Sie nicht erklären, woher die kommt. Im Beweis muss es dann irgendwie deutlich werden. Und da eine reelle Zahl nur 1 oder nicht 1 sein kann, ist auch klar, dass es damit erschöpfend behandelt ist. Ja?
Also wenn da steht, wie hängt die Lösungsmenge von A ab, wünschen Sie sich trotzdem, dass wir trotzdem auch die Lösung in die Behauptung reinschreiben?
Es ist zumindest dann eine total, es ist dann eine sehr erschöpfende Beantwortung der Frage. Das ist ja sehr offen formuliert. Ne? Also Sie könnten auch so einen blumigen Satz schreiben wie, die Lösungsmenge hängt insofern davon ab, dass wichtig ist, ob A 1 oder nicht 1 ist. Und dann müsste ich vielleicht mit einem kleinen Zähneknirschen sagen, ja stimmt, okay, das ist eine Antwort auf die Frage. Und dann ist die Frage, was passiert im Beweis? Ich feiere, wenn Sie diese Fallunterscheidung machen und die Lösungsmenge hinschreiben.
Okay.
Ja. Eine andere Formulierung der Frage, oder ich könnte es als Aufforderung machen, bitte schreiben Sie jeweils die Lösungsmenge in Abhängigkeit von A hin. So, dann ist klar, man muss so eine Fallunterscheidung machen. Haben Sie noch andere Fragen dazu? Wenn Sie noch Wünsche haben, merken und mir am Ende sagen oder Jean-Luc sagen oder so, denn üblicher Text. Gut, Tests, bla bla bla, haben wir alles schon besprochen. Und damit ist die Vorlesung fast vorbei, aber das Kapitel ist vorbei. Und wir schauen mal, was als nächstes passiert. Determinante! Hey, wer kennt das Wort schon? Wer hat damit schon gerechnet? Wer kennt schon diese ganze Herleitung, Rechenregeln? Wer weiß, warum es funktioniert? Okay, schön. Dann habe ich noch ein bisschen was Neues für Sie zu berichten. Das ist gut. Okay, Determinanten sind so ein Thema, weil bei dem, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn man alles hat, ist es schön und macht sehr viel Spaß, aber der Weg dahin ist so ein bisschen schmerzhaft. Denn was da jetzt passiert, ist folgendes, Sie sehen das ja schon so ein bisschen da auf der Projektionsfläche. Da kommen jetzt erstmal so ein paar Definitionen, die sind sehr abstrakt und man fragt sich dann, wenn man Determinanten schon kennt, was zur Hölle hat das mit diesen Rechenregeln zu tun, die ich da schon kenne? Naja, um diese Rechenregeln zu beweisen, gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode ist der Zugang, den wir hier jetzt zusammen wählen, nämlich, dass wir mit einer allgemeinen Definition anfangen und dass wir dann zeigen, das, was wir da so allgemein definieren, das gibt es in Wirklichkeit nur in einer Form und für diese Form gelten dann diese ganzen Rechenregeln. Und das kann man dann alles so relativ schnell beweisen. Aber was halt nicht so gut geht, ist, mit irgendwelchen Rechenregeln anzufangen und dann zu sagen, so und jetzt gilt alles, was wir aus der Schule oder aus einem Anwendungsfach oder so kennen. Das ist knifflig. Irgendwo müssen die Argumente, die wir machen, gemacht werden. Irgendwo müssen die Rechnungen gemacht werden. Irgendwo müssen die verschiedenen Möglichkeiten, Determinanten auszurechnen, miteinander verbunden werden. Ansonsten fehlt einem da Theorie. Ansonsten fehlen einem auch Möglichkeiten, Dinge schnell auszurechnen. Und was wir vielleicht auch sehen wollen, immerhin geht es um Matrizen, vielleicht wäre es ja auch ganz cool, wenn wir dieses Determinantenkonzept mit dem Rest der Theorie über Matrizen irgendwie verknüpfen könnten. Also, was hat das eigentlich mit dem Rest der Vorlesung zu tun? So. Und das machen wir. Wir beginnen also mit einer Definition. Da wir die ganze Zeit Zeug mit Spaltenvektoren machen, möchte ich ein für alle Mal festlegen, wie wir Notationen bekommen für Matrizen, in denen man eine Spalte durch irgendwas ausgetauscht hat. So, kleines Beispiel, die Definition steht da. Kleines Beispiel, ich habe eine Matrix, sagen wir mal, die Einheitsmatrix, das ist jetzt mein C. Und der Vektor, den ich da jetzt als Spaltenvektor einsetzen möchte, ist der Vektor 2, 2. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, für welche Spalte von C ich den einsetzen kann. Die erste Möglichkeit ist C1V. Die zweite Möglichkeit ist C2V. Denn es gibt nur zwei Spalten, mehr ist da nicht, also ist es auch nicht sinnvoll, andere Spalten auszutauschen. Was kommt raus? Was ist C1V und was ist C2V? Okay. C ist die Einheitsmatrix. Wenn ich die erste Spalte durch V ersetze, dann steht da in der ersten Spalte 2, 2 und der Rest bleibt wie ist. Ergibt es Sinn? Ach so. Sollen Sie denn jetzt sagen, was C2V ist? Okay.
Ja? Die erste Spalte ist 1, 0 und die zweite 2, 2.
Ja, oh, war doch gut, dass ich ein Beispiel gemacht habe. Okay, sehr schön. Ja, und dann definieren wir, was es bedeutet, dass eine Abbildung, und zwar eine Abbildung, die einer N-Kreuz-N-Matrix über K jeweils ein einzelnes Körperelement zuweist, was es bedeutet, dass die K-Linear in jeder Spalte ist. Das ist sehr viel und ich werde das oft sagen und ich werde mich dabei oft verhaspeln. Anderes Wort dafür ist K-Multilinear. Wenn man K-Multilinear sagt, dann ist aber nicht klar, ob man sich auf Zeilen oder auf Spalten bezieht. Und ich möchte die ganze Zeit wissen, dass ich mich auf Spalten beziehe, weil ich sonst durcheinander komme. Deswegen werde ich wahrscheinlich häufig sagen, K-Linear in jeder Spalte. Und das bedeutet Folgendes. Die erste Eigenschaft ist, dass wenn ich die Abbildung anwende auf eine Matrix, bei der ich in einer Spalte etwas addiert habe, also einen Spaltenvektor dazu addiert zu der Spalte, die schon da war, dass man das dann auseinanderziehen kann und dass man dann den Wert der ursprünglichen Matrix bekommt plus den Wert von der Matrix, wo man die Spalte ausgetauscht hat. Das ist also sozusagen eine Verträglichkeit mit der Addition. So, ist ein bisschen komisch, sieht seltsam aus, finde ich. Und das andere ist eine Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation und zwar in folgendem Sinne. Wenn ich eine Matrix nehme und ich manipuliere eine Spalte, indem ich die komplett mit einem Skalar durchmultipliziere, dann soll der Wert der Funktion Gamma sich nur verändern, indem ich mit dem gleichen Skalar multipliziere. Das heißt, ich habe hier so eine komische Verträglichkeit mit Skalarmultiplikation, immer bezogen auf eine Spalte. Und ich habe auch so eine komische Verträglichkeit mit der Addition, aber auch bezogen auf eine Spalte. Aber es soll halt für jede Spalte gelten. Und deswegen k-linear in jeder Spalte. Es ergibt hoffentlich so ein bisschen Sinn. Okay. Und dann sagen wir, dass eine Abbildung auch wieder von dieser Matrizenmenge in den Körper eine Volumenfunktion heißt. Und ich werde mir mindestens eine Übungsaufgabe ausdenken, in der man so ein bisschen sieht, warum das vielleicht Volumenfunktion heißt. Ich nehme sie gleich dran. Wenn verschiedene Sachen gleichzeitig gelten, erstens wollen wir diese K-Linearität in den Spalten haben. Dann wollen wir gerne noch wissen, dass wenn eine Matrix nicht vollen Rang hat, dass dann der Wert 0 ist, Stichwort Volumen. Nicht voller Rang heißt, dass die Matrix so zusammenfällt, sozusagen. Und bei der Einheitsmatrix soll der Wert 1 rauskommen. Das ist so eine Art Skalierung, wenn man so will. Okay, und jetzt kommen Ihre Fragen. Ja, das ist das Beispiel, was hier jetzt kommt. Denn ich schreibe Ihnen jetzt etwas hin, einen Vorschlag, wie so eine Volumenfunktion aussehen kann, und zwar für ganz niedliche kleine 2-Kreuz-2-Matrizen. Und an diesen ganzen Rechnungen kann man dann unter anderem sehen, wie diese komische K-Linearität in den Spalten funktioniert. Ich zeige Ihnen das jetzt mal kurz, aber wirklich nur kurz, denn wir machen dann die Rechnung nächste Woche Dienstag. Die Vorlesung fällt mehrfach aus in diesem Semester, das macht mich wahnsinnig. Es gibt diese Feiertage donnerstags und dann gibt es noch irgendwas, das heißt, okay. Aber ja, nächste Woche Dienstag fällt nichts aus, da sehen wir uns ganz normal. Das heißt, da steige ich dann bei diesem Beispiel wieder ein und da gucken wir uns einige Rechnungen im Detail an. Aber ich denke, wir können manches vielleicht schon sehen. Wir haben ja dieses VF1, die Rechnung dazu, die zeige ich Ihnen am Dienstag, aber hier sehen wir einmal, was da zu tun ist. Wir brauchen eine allgemeine Matrix und wir brauchen einen Vektor, den wir dann für die Spalten nehmen können, also um da was zu addieren oder einzusetzen. Und die Rechnung, wie man jetzt die Kardinalität sieht, die steht da noch nicht, aber das ist genau der Punkt, wo ich dann nächste Woche einsteige. Was man nämlich sehen kann, finde ich, ist die Eigenschaft VF3. Und da möchte ich jetzt kurz mit Ihnen drüber sprechen. Also die Idee bei dieser Abbildung ist, dass man einer Matrix den Wert zuweist, der rauskommt, wenn man so über Kreuz multipliziert. Also man nimmt die Einträge in den Ecken auf der Hauptdiagonale und multipliziert die. Und dann zieht man das ab, was rauskommt, wenn man die anderen beiden Einträge auch multipliziert. Und ich vermute, dass das einige auch schon gesehen haben, vielleicht in der Schule oder so. Und wie wir sehen werden, ist es die einzige Möglichkeit, wie das bei 2-Kreuz-2-Matrizen aussehen kann. Aber wir wissen noch nicht, warum. So, dass da bei der Einheitsmatrix 1 rauskommt, das sieht man, das ist VF3. Was man vielleicht nicht sieht, aber wenn Sie Lust haben, können Sie ja schon mal drüber nachdenken, ist, was eigentlich passiert bei Matrizen, die nicht Rang 2 haben. Denn welchen Rang können 2-Kreuz-2-Matrizen haben, wenn er nicht 2 ist? Naja, 0, 0-Matrix, langweilig, oder Rang 1. Und überlegen Sie mal, wie eine 2-Kreuz-2-Matrix mit Rang 1 aussieht und gucken Sie mal, was beim Rechnen rauskommt. Dann werden Sie nächste Woche nicht besonders überrascht sein. VF1 ist so ein bisschen Rechnung. Die schreibe ich dann ordentlich an und dann können wir gucken, was da noch so für Fragen sind. Dann sieht man einmal, wie diese Multilinearität aussieht. Okay, da steigen wir nächste Woche ein. Wenn Ihnen jetzt noch was einfällt, Fragen und so weiter, Sie wissen ja, bis dann.